Ja, ich freue mich, dass wir jetzt zum dritten Vortrag zusammen sind, um uns Gedanken zu machen über wirklich sehr große Themen, die uns Menschen beschäftigen. Und es freut mich besonders auch Leute zu sehen, die die Tage schon mal da waren und weiterhin hören möchten, was es zum Nachdenken gibt über Gottes Wort. Ich habe auch die Tage ein bisschen von mir persönlich erzählt. Mein Name ist Joel Fay, ich komme aus Stuttgart, ursprünglich aus der Schweiz. Ich habe ihnen erzählt, wie ich auch auf der Suche nach Gott war, irgendwann in Argentinien gelandet bin und in Argentinien auch durchs Lesen der Bibel zum Glauben gekommen bin, sich mein Leben verändert hat. Ich mittlerweile in Stuttgart lebe, wo ich jetzt auch viele Jahre Jugendliche begleitet habe, die aus einer ähnlichen Vergangenheit mit großen Problemen kommen, um auch ihnen diesen Weg zu Jesus zu zeigen und zu motivieren. Und auf diesem Weg erlebt man ja so einiges, natürlich auch mit Christen, und das wird heute ja auch das Thema sein. Und ihr seid vielleicht verwundert, aber es ist etwa 10 Jahre her, da hatte ich mal ein Probetraining von Krav Maga. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Selbstverteidigungskampfkunstart von der israelischen Armee, wo es darum geht, Angriffe abzuwehren. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde das mal gern ausprobieren und dass, wenn ich in Notsituationen komme, dass ich meine Familie verteidigen kann, und das wäre doch toll, wenn ich dann mit so ein paar Griffen irgendwie was ganz Tolles machen könnte. Vielleicht habt ihr auch schon so Träume gehabt. Und so habe ich mich dazu entschieden, dass ich mal so eine Proberunde mache. Und dann bin ich da zum Training gegangen. Und zuerst gab es eine ganz schweißtreibende Aufwärmrunde, ich war schon fix und fertig. Und dann haben sie immer 2 und 2 zusammengestellt und dann hieß es, man soll jetzt kämpfen. Und ich stand so da und wusste nicht, was ich tun soll, und pam, pam, habe ich 2 wirklich Schläge ins Gesicht gekriegt. Und ich dachte so, ist das wirklich passiert? Der hat mich wirklich ins Gesicht geschlagen. Und der hat immer weitergemacht und ich habe nur noch angefangen rumzutänzeln und irgendwie aus dem Weg zu gehen und habe immer noch nicht verstanden, geschieht das jetzt wirklich oder muss das so laufen hier? Ich dachte, ich lerne jetzt ein paar Griffe und ich habe ziemlich viel kassiert. Ja, ich war verwundert, dass es so war, und ich dachte, das Training wird sicher noch anders. Man lernt sicher noch was Sinnvolles, aber nach 4 Trainingsstunden musste ich einsehen, hey, hier sind nur Leute, die das Ziel haben, irgendwie einem anderen was auf den Deckel zu geben. Alle, die hier sind, die haben echt Freude am Kämpfen. Und das war mir total zuwider. Das habe ich ja nicht gesucht. Und bei der 5. Trainingsstunde, da kam der Gründer dieses Vereins, der das quasi ins Leben gerufen hat. Und der hat genau diese Zustände auch sehr stark kritisiert. Und er machte wieder klar, dass das eigentliche Ziel von Krav Maga ist, eben in Konflikten früh zu erkennen, wo sind die Gefahrenpotenziale, wie kann ich sie verhindern, und im größten Notfall, wie kann ich sie abwehren. Um das geht es eigentlich, aber das Training hat sich trotz der Ermahnung des Vereinsgründers nicht irgendwie verändert. Es gab keine Rückbesinnung auf das Eigentliche. Und so habe ich dem Ganzen den Rücken zugekehrt und gesagt, also freiwillig lasse ich mich nicht mehr vermöbeln, da höre ich jetzt damit auf. Und ich habe einfach gesagt, ich will das nicht mehr, wenn das so ist, aber nur, weil es die Leute falsch gemacht haben. Und trotzdem habe ich einen kleinen Einblick, durch diesen Vereinsgründer habe ich einen kleinen Einblick bekommen und vom Original her verstanden, was es eigentlich wäre und dass es schon eine richtig coole und gute Sache wäre. Und da gibt es einige Parallelen zum Christentum. Wir haben schon einige Andeutungen heute gehört. Es ist nämlich nicht zu leugnen, dass das Christentum über die Jahrhunderte auch sehr viele zweifelhafte Dinge getan hat. Und leider oft ganz speziell im Namen Gottes. Wir finden in der Vergangenheit natürlich die dunkle Geschichte von den Kreuzzügen, der Hexenverbrennungen oder Prozessen und andere schreckliche Taten, bis in die Gegenwart von Missbrauchsfällen, Alkoholismus, Spendenveruntreuungen oder Menschen werden manipuliert und benutzt und was schon alles im Namen Gottes passiert ist. Und das alles löst natürlich sehr berechtigt auch Zweifel in uns aus. Wie kann es sein, dass der Glaube an diesen großen Schöpfergott solche Menschen herausbringt, die so leben, die solche Dinge tun in seinem Namen, Und die bekennen sich zu diesem großen Gott. Ja, nicht nur Christen sind zu schrecklichen Taten fähig oder sogenannte Christen, sondern sie machen ja auch oft keinen glücklichen Anschein. Also mir ging es so als Kind, wenn meine Großeltern, die waren da gläubig, so, oh, das ist so trocken, so langweilig, was ist das? Also das, wie die angezogen sind und alles fand ich ganz, ganz schrecklich verklemmt. Es schien mir so, oh, die haben gar nicht verstanden, wie schön das Leben sein kann. Und die Christen sind so verknorzt und haben nicht gelernt, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Aber das müssten sie doch eigentlich. Sie müssen doch Freude haben am Leben. Und darum sagte auch ein ganz bekannter Mann, nämlich Friedrich Nietzsche, der Philosoph und große Kritiker auch der Kirche, sagte, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlösen glaube lernen. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. So die Beobachtungen von Friedrich Nietzsche. Ja, es ist wohl wirklich so, dass viele Christen mit ihrem Vorbild nicht gerade motivierend sind, sich auf die Suche nach Gott zu machen, nach einem Leben mit Gott. Aber wir wollen auch fair sein. Und auch sagen, dass viele Menschen gerade angefangen haben, nach Gott zu suchen, weil sie Christen kennengelernt haben. Weil sie das Vorbild von Christen gesehen haben. Ja, schon manche haben entdeckt, dass ihnen im Leben etwas fehlt, was sie bei Christen sehen, was sie wahrgenommen haben. Und so mancher war schon ergriffen von der Ehrlichkeit, von der Hoffnung, von der Gewissheit eines lebendigen Christen, besonders wenn man Christen in Not und in Leid erlebt. Und auch in der Geschichte, ich könnte so viel aufzählen, was Gutes gewirkt, was Positives an Veränderungen in unserer Gesellschaft geschehen ist, durch das Vorbild der Christen. Aber das will ich heute bewusst nicht tun. Ich will hier nicht schön reden, sondern wir reden ja heute darüber, was eben nicht positiv ist. Und Christen vermitteln wirklich oft ein sehr zweifelhaftes Bild vom Christentum. Und wirken damit nicht anziehend. Und besonders, wenn Christen dann noch untereinander streiten. Also das war, als ich zum Glauben selbst gekommen bin und gemerkt habe, ich dachte, jetzt habe ich Ruhe und gemerkt habe, die Christen glauben so, die so und da gibt es noch mehr Abspaltung, die meinen, sie sind noch besser und die haben noch mehr erkannt und mich hat das alles verrückt. Ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Was für ein Durcheinander ist denn hier bei den Christen? Und so gibt es Abspaltungen und unterschiedliche Lehren und daher kann man gut nachvollziehen, dass ein Mensch von außen denkt, ich will keinen Gott, wenn ich mir diese Christen anschaue, wenn ich mit denen durcheinander und dieses Vorbild, das so, ich will das gar nicht. Jemand hat mal treffend gesagt, Gottes Bodenpersonal müsste besser sein, damit ich an ihn glauben kann. Und darum möchten wir jetzt gemeinsam heute Morgen auf drei Dinge schauen. Wir möchten zuerst auf die Christen schauen, was wir jetzt schon einleitend auch getan haben und uns fragen, warum ist denn das Vorbild von Christen so zweifelhaft? Warum ist das so? Dann wollen wir unseren Blick aber auf Christus richten, was wir beim Original sehen. Und zuletzt wollen wir mal auf uns selber schauen, auf dich, ob du den Glauben willst, und was das alles mit dir zu tun hat. Zurück zu den Christen. Warum ihr Vorbild denn so zweifelhaft ist, wie wir es gerade gesehen haben. Und dabei müssen wir mal zuerst feststellen, dass nicht jeder, der etwas im Namen von Christus tut, es auch im Sinne von Christus tut. Uns ging es mal so, dass in unserer Schule, da gab es einen Lehrer, der hat sehr zweifelhafte Methoden angewandt im Unterricht. Und er hat das immer mit Rückendeckung der Schulleitung gemacht. Er hat gesagt, die Schule, die, so ist es, und hat das im Namen der Schule gemacht und haben sich viele Eltern beschwert. Und es kam dazu, dass man gemerkt hat, der hat es zwar im Namen der Schule durchgezogen, aber das war nie im Sinne von der Schule, wie er uns unterrichtet hat. Und so wurde er natürlich, er musste von der Schule gehen, aber die Schule, die hatte lange den Ruf, dass die zweifelhafte Lehrer in ihrem Kollegium haben. Und genauso kann auch das Vorbild von Christen zweifelhaft sein, weil sie unter der Flagge Christ Dinge tun, die eben nicht im Sinne von Christus sind. Und ich sehe zwei Gründe, warum es sein kann, dass ein Christ nicht im Sinne von Christus handelt. Ein Grund wäre sicher, dass es Heuchler gibt unter den Christen. Also solche, die vorgeben, im Sinne von Christus zu handeln, es aber gar nicht tun. Und genauso gibt es aber auch Christen, die einfach nur Menschen sind und auch Fehler machen, wie wir es im Anspiel gehört haben. Also Menschen, die im Sinne von Christus handeln wollen und dabei nicht perfekt sind. Aber wir wollen uns damit ein bisschen beschäftigen und wollen uns mal die Heuchler anschauen, was denn da es zu anzuschauen gibt. Ich kann mich noch erinnern, ein Arbeitskollege, mit dem bin ich auch ins Gespräch gekommen, und er hat dann gesagt, warum sollte ich Christ werden? In der Kirche sitzen ja die ganzen Heuchler. Das war seine Wahrnehmung, diese Heuchelei. Und die Heuchelei von religiösen Menschen, die hat schon Jesus sehr klar verurteilt. Die hat schon Jesus gesehen, dass religiöse Menschen tendieren zu heucheln. Und zur Zeit Jesus, da gab es ja keine Christen, da gab es noch keine offizielle Kirche, jedoch gab es auch religiöse Führer dieser Zeit, die sich als Vorbild hingestellt haben und gesagt haben, wie die Tora, also das Alte Testament, das man zu der Zeit hatte, wie man leben sollte, um Gott zu gefallen. Und da haben sie sich auch hingestellt. Das waren die sogenannten Schriftgelehrten und Pharisäer, mit denen Jesus ganz viel in der Diskussion ist im Neuen Testament dann. Und Jesus warnt vor diesen Heuchlern mit folgenden Worten, und ich möchte das aus Gottes Wort, aus Matthäus 23 vorlesen, wie Jesus darüber gesprochen hat. Er sagte, alles nun, was sie euch sagen, also diese Pharisäer und Schriftgelehrten, also nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den anderen Leuten gesehen zu werden. Es wird klar, es geht ihnen nicht darum, im Sinne von Gott zu handeln und andere zu motivieren, im Sinne von Gott zu leben, sondern sie wollen Anerkennung und Macht ausüben über andere. Ihr Leben passt gar nicht zu dem, was sie sagen. Das, was sie sagen, nämlich das Alte Testament, was sie zitiert haben, das war gut. Aber ihr Leben hat gar nicht dazu gepasst. Und darum warnt Jesus, lebt nicht wie sie. Und Jesus spricht dann im Anschluss in diesem Text dann direkt zu diesen Heuchlern, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und er zeigt ihnen anhand von vielen Beispielen, wie es passiert ist, wo sie vielleicht mal ernsthaft begonnen haben, wie sie in Heuchelei geraten sind und längst nicht mehr im Sinne von Gott handeln, obwohl sie das vielleicht meinen. Und da ist ein Punkt, das kann uns Christen heute genauso passieren, dass wir aufhören, im Sinne von Christus zu handeln. Wenn wir nämlich aufhören, unsere eigene Schuld zu erkennen und wenn wir aufhören, täglich aus der Buße zu leben, wenn wir nicht mehr jeden Tag erkennen in Gottes Wort, in diesem Spiegel, ja, wir sind sündige Menschen, wir brauchen die Vergebung und wir müssen Buße tun. Wenn wir Christen aufhören, das täglich zu tun, dann sind wir auf dem Weg, Heuchler zu werden. Und dann geschieht genau das, was mit den Pharisäern und Schriftgelehrten passiert ist. Sie sind auf einmal nicht mehr im Sinne von Christus mit ihrem Handeln. Und das kann passieren. Und Jesus macht jetzt hier viele Beispiele und redet dann direkt zu ihnen, zu den Schriftgelehrten, und sagt, dass das Schrecklichste daran ist, dass sie durch dieses falsche Handeln sogar beginnen jetzt, andere aufzuhalten, Christen zu werden oder andere aufzuhalten, wirklich im Sinne von Gott zu leben. Er sagt nämlich in Vers 13 weiter direkt zu ihnen, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich Gottes im Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Heftige Worte für jemand, der sich meint, im Sinne Gottes zu handeln, und ganz anders lebt und Jesus ihm das so direkt ins Gesicht sagt. Das falsche und zweifelhafte Bild, das sie von Gott wohlgefälligem Leben vermitteln, hält andere Menschen auf und davon ab, in den Himmel zu kommen. Und genauso gibt es heute Christen, die nicht mehr im Sinne von Christus leben. Sie nennen sich Christen und reden vielleicht über biblische Moral, über Jesu Nächstenliebe, jedoch verfolgen sie in ihrem Leben, wenn man ganz genau hinschaut, ihre eigenen Ziele. Sie treffen Entscheidungen nach ihrem eigenen Sinn, ohne nach Gott zu fragen, was die richtige Entscheidung ist. Vielleicht sogar, um anerkannt zu werden. Vielleicht ist es einfach nur anerzogen von Kindheit auf. Oder sogar, man will sich nur bereichern. Und so wurde aus einer Bewegung von Nachfolgern von Jesus, wurde immer mehr eine Institution mit zweifelhaftem Handeln. Und das Vorbild dieser verirrten Christen, dieser verirrten Kirchen, hält andere Menschen auf, die lebendige Botschaft von Jesus Christus überhaupt ernst zu nehmen. Und darum sage ich dir heute, lass dich nicht abhalten, Gott kennenzulernen, nur weil Menschen so zweifelhaft sind. Nur weil die Kirche Heuchler hat, bedeutet das nicht, dass alle Christen Heuchler sind. So wie es viele schlechte Vorbilder gibt, gibt es ja auch viele gute Vorbilder, bei denen das Leben von Christus und die Botschaft wirklich übereinstimmt. Ja, die Heuchler sind ein Grund, warum Christen zweifelhaft sind. Aber auch das Handeln von ganz ernsthaften Christen, die wirklich im Sinne von Christus leben wollen, die lassen uns ja manchmal eben auch zweifeln, ob es wirklich so einen mächtigen Schöpfer Gott gibt. Und da sind wir bei dem Punkt, eben Christen sind auch nicht perfekt. Es ist ein Fehler zu denken, dass Christen bessere Menschen sind. Doch genau dieser Maßstab wird oft an Christen drangestellt. Denn Menschen, die ohne Gott leben, die erwarten eigentlich, dass Christen fehlerfrei und ohne Sünde durchs Leben gehen. Und da sieht man schon, dass sie eigentlich eine Ahnung in ihrem Herzen haben, wie müsste dann jemand sein, der einen Schöpfergott auf dieser Welt repräsentiert. Wie müsste der sein? Jeder Mensch hat nämlich eine Ahnung davon, wie das aussehen sollte. Und dann merken sie, dass es eben nicht so ist. Und wenn Christen dann nicht so sind, dann zweifelt man dran, gibt es jetzt echt diesen mächtigen Gott, der einen Mensch verändert? Oder ist es sinnlos, Christ zu werden? Und da liegt ein großes Missverständnis vor. Es wäre daher mal wichtig zu klären, was eigentlich ein Christ ist, wo sich so vieles auch Christ nennt. Christ wird man ja nicht durch den Eintrag in ein Kirchenbuch oder durch eine Abstammung, die man hat. Als Christen wurden die Menschen bezeichnet, die nach dem Tod von Jesus Christus, nach seiner Auferstehung und der Himmelfahrt, die daran geglaubt haben, dass dieser Jesus, dieser Christus war, der dem Menschen versprochen war als Retter. Und wer daran geglaubt hat, dass Jesus als Versöhner auf dieser Welt gekommen ist, wer daran glaubt, der war Christ per Definition. Das ist ein Christ. Und dann in Antiochia wurden die Christen Christen genannt. Und zwar nicht die Christen haben sich so genannt, sondern die Leute von außen haben gesagt, das sind die Leute, die diesem Christus nachfolgen. Deswegen, das sind Christen. Sie haben sie beschimpft mit dem Wort Christen. Und da kommt das her. Und Jesus hat mal den Pharisäern, einem Pharisäer, der wirklich auf der Suche war, diese Definition von einem echten Christen mal erklärt. Und er hat so simpel erklärt, er hat zu ihm gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Es geht nicht um eine Religionszugehörigkeit oder das Einhalten von Regeln oder Geboten. Nein, sondern ein Christ lässt sein altes Leben mit seinen eigenen Zielen, eigenen Vorstellungen, lässt er los und bekommt ein neues Leben, in dem jetzt Christus regiert. Das ist ein lebendiger Christ. Und so ein wiedergeborener Christ möchte nun Jesus Christus nachfolgen und so leben, wie es ihm gefällt, also wirklich jetzt im Sinne von Christus sein Leben verbringen. Und dazu hat er sogar von Gott den Heiligen Geist bekommen, der jetzt in ihm lebt und ihm diese Dinge aufzeigt und ihm die Kraft gibt, so zu leben und ein Vorbild zu sein. Aber jetzt haben wir noch einen Clinch, nämlich dieser neu geborene Mensch, dieser echte Christ, der lebt in seinem alten Körper. Und wir alle wissen, zu was unser Körper neigt. Er ist wehleidig, er will seine Befriedigungen haben, er will keinen Widerstand, er will keine Schläge ins Gesicht kommen bei einem Training und so weiter. So ist unser Körper. Und so ist auch ein wiedergeborener Christ ist immer noch in seinem Körper, der fähig ist zu sündigen. Und das ist das Problem, warum eben auch wiedergeborene Christen zweifelhafte Dinge tun, weil auch sie Fehler machen, Dinge machen können, die dann nicht im Sinne von Christus geschehen. Der Unterschied aber zu den Heuchlern ist, dass ein wiedergeborener Christ, ein echter Christ, der auch zur Sünde neigt, sein sündhaftes Handeln erkennt, weil er in der Bibel liest und sich überführen lässt. Und er kann es wieder vor Gott bekennen und er kann sich verändern lassen über die Fehler, die geschehen. Christen sind nämlich nicht schlagartig perfekte Menschen, sondern sie sind in einer beständigen Veränderung von Gott in sein Ebenbild gestaltet zu werden. Und auf diesem Weg mache ich und wir Christen, wir machen viele Fehler auf diesem Weg. Christen dürfen dann aber mit ihrer Schuld zu Gott kommen, erleben Vergebung, Annahme und eine geduldige Erziehung vom Vater im Himmel. Und das muss allen Nicht-Christen, so sie hier sind, klar sein. Ein Christ ist nicht perfekt. Und das sind die zwei Gründe, warum Christen manchmal nicht im Sinne von Christus eben handeln. Es gibt Heuchler unter den Christen und Christen sind Menschen, die Fehler machen. Und das sollte jetzt auch keine Ausrede sein, die ich jetzt heute einfach so hier bringen will, denn es ist richtig, dass Menschen, die ohne Gott leben, an den Christen erkennen sollen, dass es Gott gibt. Und das Erkennungszeichen der Christen ist nicht, dass sie gute Lieder singen, obwohl die Gemeinde hier, die hat es recht gut drauf. Aber um das geht's nicht. Friedrich Nietzsche hat gesagt, sie müssten bessere Lieder singen und sie müssten schöner aussehen. Und das ist aber nicht das Ziel. Unser Erkennungszeichen ist nicht, dass wir als Strahlemännchen immer strahlend durch die Welt gehen und als Christen schön aussehen, so wie Nietzsche das gesucht hat, sondern das entscheidende Erkennungszeichen eines Christen ist die Liebe. Die Liebe, ihre Herzlichkeit und ihre Freundlichkeit, wenn sie einander begegnen. Dass Christen untereinander ein sensibles Gefühl haben für die Sorgen und Lasten des anderen Christen. Und sie die Probleme in ihrer Mitte erkennen und es ihnen nicht egal ist, sondern dass sie Liebe untereinander haben. Das ist Gemeinde. Das ist das, was unser Erkennungsmerkmal ist als Christen. Jesus sagt zu uns, darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und auch da müssen wir bekennen, wir sind kein fehlerfreies Vorbild. Und darum wenden wir jetzt unseren Blick weg von uns Christen und gehen wirklich mal zu dem Original hin. Also was sehen wir bei dem Original? Und ich habe in meinem Leben sehr viele Kinderfreizeiten gemacht. Also wo man dann eine Woche, zwei mit Kindern von überall her zusammen war und vieles erlebt hat und so. Und da kamen oft Kinder, wo ich die Eltern nicht gekannt habe. Und dann habe ich so die Kinder erlebt und so, das sind so die Ruhigen, das sind die Lebendigen, das sind die Nervigen und so weiter. Und dann hat man so die Kinder kennengelernt, wie sie so sind und was sie so tun und was sie vor allem so von sich geben. Und dann habe ich mir immer so ein Bild gemacht, wie sehen echt die Eltern aus? Wie erziehen sie die Kinder? Was ist denen wichtig? Und so, da macht man sich jetzt seine Gedanken. Und dann manchmal am Ende der Freizeit lerne ich dann wirklich die Eltern kennen. Und dann denke ich, aha, ja, also den Wesenszug klar erkannt, da kommt es her. Aber manchmal habe ich auch gedacht, oh, naja gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder so. Und wisst ihr, wenn ihr jetzt mich nicht kennen würdet und ihr würdet mal einen Tag mit meinen vier Kindern in den Zoo gehen oder einfach mal mit meinen vier Kindern alleine sein, ihr könntet so einige Rückschlüsse auf mich ziehen. Aber ihr könntet nie wirklich ganz sehen, wer ich bin. Und was mir in der Erziehung wichtig ist, weil meine Kinder nicht alles umsetzen, was mir wichtig ist. Bei euch ist es ja wahrscheinlich nicht anders, ne? Genau. Aber trotzdem ist es berechtigt, dass wir die Wahrhaftigkeit eines Schöpfer Gottes bei seinem Geschöpf suchen. Ja, das Erschaffene spiegelt immer etwas vom Erschaffer ab. Jedoch kann ich nicht von dem Geschöpf erwarten, wie der Schöpfer zu sein. Das kann ich nicht erwarten. Und dazu kommt, dass sich ja das Geschöpf Mensch hat sich ja selbstständig von Gott abgewandt, von seinem Schöpfer. Was will ich von ihm erwarten? Die Bibel berichtet davon, von diesem sogenannten Sündenfall, wo sich der Mensch von Gott abgewandt hat, nachdem Gott ihn erschaffen hat. Wollte er auf einmal unabhängig von diesem Schöpfer sein und somit kann er ihn schon gar nicht mehr widerspiegeln. Und so kam es zu dieser grundsätzlichen Trennung zwischen Mensch und Gott. Und in diesem Zustand, in dieser Trennung, sind wir alle hineingeboren. Und das Schreckliche ist, dass wenn sich dieser Zustand nicht ändert, dass diese Trennung ja bestehen bleibt. Auf ewig, es ist dann eine ewige Trennung, wenn sich daran nichts ändert während deinem Leben. Die Bibel nennt es dann den Zustand von der ewigen Verdammnis. Doch ist das alles wahr? Von diesem Schöpfergott, von dem Sündenfall, von Himmel und Hölle. Wenn es die Wahrheit unseres Ursprungs ist, wenn das wirklich das Ziel ist, wenn das wahr ist, dann solltest du das nicht von dem Vorbild von Menschen abhängig machen. Viel zu wichtig ist diese Frage, als dass wir das von dem Abbild abhängig machen. Dass ich heute kein Kraftmanga mache und irgendwelche super Abwehrkräfte entwickelt habe, weil es schlechte Vorbilder gab. Das ist ja gar nicht so schlimm, dass das jetzt so ist. Aber wenn wir verpassen, uns auf die Suche nach Gott zu machen, weil wir an dem schlechten Vorbild von Menschen gescheitert sind, das wäre dramatisch, wenn wir das tun würden. Und darum möchte ich dir heute sagen, lass dich nicht vom schlechten Vorbild von Christen davon abhalten, Gott zu suchen. Mach die großen Fragen deines Lebens nicht von einem Vorbild von fehlerhaften Menschen abhängig, sondern du solltest nur von dem einen fehlerlosen Menschen das abhängig machen, nämlich von Jesus Christus, weil er der wirklich repräsentative Christ war, der jemals hier auf der Erde gelebt hat. Er ist der Christ, er ist Christus. Er ist das Original, von welchem wir wirklich sagen könnten, er hat repräsentativ das auf dieser Welt gelebt, was Gott verkörpert, was den Schöpfergott widerspiegelt. Es war dann da bei diesem Kraft-Manga-Training, war das so, dass der Vereingründer an diesem Tag, wo er das Training gemacht hat, das war wirklich super. Er hat dann nämlich es im Sinne des Erfinders mal gemacht, so ein Training, und dann hat er uns einen Rucksack gegeben. Dann mussten wir einzeln in so eine Halle reingehen, wo niemand sonst war. Dann mussten wir uns auf eine Bank setzen und er hat gesagt, wir müssen jetzt auf einen imaginären Bus warten und sollen einfach da sitzen bleiben und gucken, was passiert. Eine total komische Situation, auf einmal ist ein Mann reingekommen, hat sich daneben gestellt, hat mal so ein bisschen angefangen mit zu reden und so und dann hat er sich daneben gesetzt, hat angefangen zu pöbeln und ich wusste nicht, oh, was soll ich jetzt machen und auf einmal sind Schläge auch gekommen und da war der Rucksack weg. Und danach gab es eine Besprechung mit dem Vereinsgründer, hat er immer gezeigt, schaut mal, wo hier die Eskalationsstufen waren. Und wie wir genau in diesen Stufen hätten reagieren müssen, um diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen, wie wir das hätten abwehren können, wie man sich in so einer Situation verhält. Und ich kann euch sagen, diese eine Trainingsstunde, die ist mir nicht aus dem Kopf, Bis heute, wenn ich so irgendwie in öffentlichen Raum unterwegs bin und irgendwie es mir nicht ganz geheuer ist, was passiert, dann, tack, tack, dann kommen genau diese Dinge und zack, ich versuche diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und ich denke, das hat mich jetzt auch schon ein paar Mal in Stuttgart am Hauptbahnhof bewahrt. Aber eben, wenn ich auf die Teilnehmer schaue, dann ist Kraftmann gar nichts für mich. Aber wenn ich auf den Vereinsgründer schaue, auf das Original, dann finde ich es wirklich hilfreich und gut. Aber wie gesagt, ob jetzt Kraftmann gar gut ist oder nicht, ist wirklich egal. Aber ob es Gott gibt oder nicht, ist eben nicht egal. Und darum schau dir Jesus Christus, das Original an, um dir ein echtes Urteil zu bilden, was wichtig ist. Und wir wollen jetzt ein Beispiel ganz bewusst mit diesem Blick auf Jesus auch tun. Schaut mal, Gottes Wort fordert die Menschen auf, seine Nachfolger, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. In der Liebe soll ja auch sichtbar werden untereinander, dass es Gott gibt und noch viel mehr, wir sollen sogar unsere Feinde lieben, um das noch mehr zu zeigen. Das ist das, was den Nachfolgern gesagt wird. Und wisst ihr, das Leben Tausende von Christen auf dieser Welt, die in der Verfolgung sind, die für ihre Peiniger beten, anstatt sie zu hassen. Und natürlich gelingt es nicht jedem Christen in voller Perfektion, aber das ist das, wonach sie sich ausrichten, damit Menschen, die Peiniger sind, Gott erkennen können, weil sie Liebe für die haben. Und doch, wenn wir sehen, dass auch Christen darin nicht perfekt sind, dann sehen wir mal auf das Original, auf Jesus Christus. Und dann sehen wir, wie er das vollständig erfüllt. Er liebte seine Feinde. Und erschreck nicht, damit meint er uns. Damit meint er mich und damit meint er dich. Vielleicht sagst du, ich würde nie sagen, dass ich Gottes Feind bin. Das würde ich nie sagen. Doch Jesus Christus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Gottes Wort erklärt uns, wir stehen ihm als Feinde gegenüber. Jakobus 4, Vers 4 sagt klar, denn eure Liebe gehört nicht Gott. Wisst ihr denn nicht, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Wer sich also mit der Welt befreunden will, verfeindet sich mit Gott. Ja, wir sagen gerne, wir sind doch alles Kinder Gottes. Nein, wir sind alles Geschöpfe Gottes, aber wir sind Geschöpfe, die sich von Gott entfernt haben. Und was hast du vorzuweisen, dass Gott dich lieben soll? Der du bewusst ohne Gott lebst, dein Leben einsetzt, als ob es dir gehöre, Entscheidungen triffst, ohne nach Gott zu fragen, der du dich selbst und die Welt mehr liebst als Gott. Und trotzdem heißt es in Gottes Wort im Römer 5, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Obwohl wir Feinde und feindlich Gott gegenüberstehen, liebt er uns. Er liebt uns trotzdem. Er liebt uns sogar so sehr, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Er ging an das Äußerste, wer sein Leben lässt für einen anderen. Das ist die Liebe in Perfektion. Erkennt ihr, wie die Feindesliebe von Christen ein Hinweis sein kann? Aber wie die Feindesliebe des Herrn Jesus Christus zu uns Menschen der perfekte Beweis ist, Gott liebt dich. Und das könnten wir jetzt an vielen Dingen ansehen, wo es genauso ist. Und ich möchte euch darum ermutigen, liest die Bibel, beginnt das Neue Testament zu lesen und schaut euch Christus, das Original, an. Macht von diesem Vorbild abhängig, ob es Gott gibt oder nicht. Mach das nicht, bitte nicht von Menschen abhängig. Deswegen solltest du mehr auf diese Person Jesus Christus achten, als auf die Fehler von Christen und der Kirchen. Ja, wenn du Christus anschaust, dann, wenn du Christen anschaust, dann können Zweifel kommen. Aber wenn du Christus ernsthaft anschaust, dann nimmt er dir alle Zweifel. Wenn du dem Originalchristen Jesus Christus anschaust, erkennst du, er ist glaubwürdig. Und dann stimmt auch das, was er über dein Leben sagt. Wenn Jesus glaubwürdig ist, dann stimmen diese 5 Aussagen, die ich euch jetzt noch mitgebe, dann stimmen die über dein Leben. Nämlich erstens, du bist geschaffen und geliebt von Gott. Das Leben ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, sondern du bist gewollt und geliebt. Egal wie schlecht die Vorbilder sind, es ändert nichts daran, dass du von Gott geschaffen bist. Und die Tatsache, dass Gott dich geschaffen hat, die verändert sich nicht. Und darum weiß jeder Mensch tief in sich drin, und das haben wir die letzten Tage immer wieder gehört, wir wissen tief in uns drin, es gibt ein Gott. Wir haben eine Sehnsucht tief in uns drin, wieder Frieden zu haben mit diesem Gott, auch wenn das sehr verschüttet ist. Und es hat einen Grund, dass es verschüttet ist. Nämlich zweitens, die Sünde, die trennt uns von Gott. Sünde ist in erster Linie eben nicht, dass wir lügen, dass wir stehlen, dass wir morden oder was auch immer. Und Jesus hat es ja noch verschärft und gesagt, wenn wir nur schon solche Gedanken haben, dann versündigen wir uns. Das sind alles Sünden, das heißt Auswirkungen der Sünde. Die Sünde an sich unseres Lebens, die Zielverfehlung, das, was wirklich uns trennt, ist, dass wir ohne Gott leben, dass wir bewusst ohne Gott leben. Wir alle haben einen Schuldbrief in unserem Leben mit der riesigen Überschrift Leben ohne Gott. Das ist unsere große Menschheitsschuld, die wir mit uns tragen. Das ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Und sie ist das, wo unser Leben zerstört. Und dieses Leben ohne Gott in dieser Sünde, die bringt dann eben viele Sünden mit sich. Und das ist dann ein gottloses und egoistisches Leben, das sich nur um sich dreht. Und damit ist auch der Rest dieses Schuldbriefes ist dann gefüllt mit Sünden, 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 die wir anhäufen Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und diese unbezahlbare Rechnung, die es über jedem Leben gibt, die kann niemand von uns wegleugnen. Diese Rechnung, dieser Schuldbrief, der steht über unserem Leben. Eine große Lebensschuld. Und dieser Schuldbrief, also die Sünde, steht wie eine Mauer zwischen dir und Gott. Und diese Mauer, die ist da, seit wir Menschen aufgehört haben, auf Gott zu vertrauen. Und solange dieser Schuldbrief nicht bezahlt ist, kann keine Beziehung zu Gott entstehen. Denn Gott ist heilig und bei ihm kann keine Schuld sein. Sie kann nicht in seiner Nähe sein. Mit diesem Schuldbrief können wir nicht vor ihn kommen. Und das führt uns zu der dritten Konsequenz, nämlich der ewige Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde, also von diesem Schuldbrief, ist der Tod. Nur damit kann das bezahlt werden. Also die Sünde muss mit dem Tod bestraft werden. Und dieser unbezahlbare Schuldbrief, den zu begleichen, bedeutet, in den Tod zu gehen, getrennt von Gott zu bleiben in Ewigkeit. Die Konsequenz eines gottlosen Lebens ist, dass dieser Zustand der Trennung bleibt. Tod. Aber wenn Jesus das Original ist, dann stimmt auch Folgendes. Dann stimmt auch viertens, Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Gottes Wort sagt in Johannes 3, Vers 16, wir haben es die Tage schon öfters zitiert, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sendet seinen Sohn auf diese Welt, damit jemand für die Schuld, für diesen unbezahlbaren Schuldbrief eben den auf sich nimmt. Und Jesus Christus, er lebte im Gegensatz zu uns ohne Sünde. Er hat keinen eigenen Schuldbrief. Und deswegen konnte er stellvertretend unseren Schuldbrief auf sich nehmen und dafür bezahlen mit dem freiwilligen Tod. Jesus Christus selbst ist deswegen das glaubwürdige, perfekte Vorbild, das wir brauchen, um nicht an Gott zu zweifeln. An ihm gibt es nämlich keinen berechtigten Zweifel. Niemand konnte zu Lebzeiten Christus Jesus eine Schuld nachweisen. Seine Liebe war so überwältigend und er lieferte den absoluten Beweis, dass er in den Himmel gekommen ist, er auf die Erde gekommen ist, um uns zu erlösen. Und Jesus, er sagte in diese Situation hinein, wo eben, was er für uns Menschen getan hat, sagte er in Johannes 10 zu uns Menschen: Wenn das, was ich tue, nicht die Taten meines Vaters sind, braucht ihr mir nicht zu glauben. Sie sind es aber, denn solltet ihr doch wenigstens an diesen Taten glauben. An ihnen müsstet ihr doch einfach sehen, dass der Vater in mir lebt und ich in dem Vater lebe. Er ist sogar aus Liebe freiwillig ans Kreuz gegangen und als Beweis dafür hat er uns einen anderen Zettel gegeben, nämlich eine Quittung. Eine Quittung, dass bezahlt wurde, dass die Schuld bezahlt ist. Die Auferstehung Jesu ist die Quittung für die bezahlte Schuld. Wisst ihr, in Kolosser 2, Vers 14, da beschreibt das Wort Gottes es so: Er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Jesus hat am Kreuz unseren Schuldbrief bezahlt. An seinem Kreuz hängt diese Schuld, die wir zu bezahlen hätten. Da ist sie angeheftet. Und im leeren Grab hat symbolisch Jesus die Quittung hinterlassen: Ich hab's bezahlt. Es ist geschehen. Es ist wahr. Und deswegen fünftens, wenn du Jesus glaubst, gilt das auch für dich. Gott sagt: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern dieser Zorn Gottes, der bleibt auf ihm. Gott sagt, wenn du glaubst, es sind also nicht deine Taten, es sind nicht dein Verdienst, sondern wenn du glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich gestorben ist, dann darfst du diese Quittung, die er uns hinterlassen hat, die darfst du nehmen und an dein Leben dranheften und wissen, da ist die Quittung. Jesus ist auferstanden und lebt und hat für mich bezahlt. Das darfst du in Anspruch nehmen, wenn du zeigst, dass du daran glaubst, dass er die Schuld bezahlt hat. Wer von euch diese Quittung hat, der ist schuldenfrei vor dem lebendigen Gott und somit auch von der Konsequenz der Trennung. Und wer nicht glaubt, der bleibt in diesem schuldigen Zustand. Wer also erkennt, dass er ein verlorener Sünder ist und daran glaubt, dass Jesus der einzige Weg ist, der ist ein Christ. Das ist ein Christ. Bist du ein Christ? Und diese fünf Aussagen, es bedeutet nicht, ein Christ zu sein, jetzt dem allem zuzustimmen, ja, ich mache mein Häkchen dran, ich gehöre dazu, sondern ob du diesen Aussagen vertraust mit deinem Leben. Es bedeutet, dass die Glaubwürdigkeit Jesu für dich da ist und an der steht und fällt alles in unserem Leben. Und im ersten Punkt haben wir gesehen, dass die Christen, wenn wir auf die geschaut haben, ja, es gibt Heuchler, es gibt wahrhaftige Christen, die Fehler machen, es gibt glaubwürdige und unglaubwürdige Christen. Punkt, fertig, aus. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, wir haben auf Christus geschaut. Und was haben wir gesehen? Ein Leben, das durch die Liebe glaubwürdig gemacht wurde. Christen enttäuschen Christus nie. Und wir wollen jetzt im letzten kurzen Punkt noch auf uns schauen. Ja, du. Die letzten Tage haben wir uns die Frage gestellt, gibt es Gott? Brauche ich Gott? Und ich hoffe, du hast dein Herz geöffnet, um zu sagen, ja, es gibt Gott. Er hat sich glaubwürdig gezeigt in Jesus Christus. Und ja, ich brauche Gott, denn ich bin ein Geschöpf, das abhängig ist. Und so bleibt heute die persönliche Frage an dich, willst du Gott? Und das ist einfach zu sagen, ich verstoße das, weil ich keine Beweise habe und weil die Christen so ein schlechtes Vorbild sind. Aber es ist schwer, sich ehrlich zu fragen, glaube ich an Gott? Und warum nicht? Und ich bin überzeugt, wenn Gott begonnen hat, in dein Herz zu sprechen, dann ist es gar keine Frage mehr, sondern dann zieht Gott schon an deinem Herzen. Dann bist du hier, weil Gott an deinem Herzen zieht. Er sagt, so bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Es geht nicht darum, dass du mit deinem Verstand diesen Punkten zustimmst und damit eine Religionszugehörigkeit hast oder wechselst mit der Aufschrift Christ. Es geht um eine persönliche, versöhnte Beziehung mit Gott, dem Schöpfer. Und die Frage ist, glaubst du an Jesus Christus und was er über dein Leben sagt? Es ist einfach zu sagen, nee, das will ich alles nicht. Aber die Frage, ob es die Wahrheit ist, ist für dich entscheidend. Mach es nicht abhängig von Menschen, sondern vom Original. Denn er hat die Liebe zu dir bewiesen und er gibt dir das ewige Leben. Wir haben Christen angeschaut, auf Christus geschaut und nun schau in dein Leben hinein. Schau hinein und was siehst du? Eine Kreatur, die einfach von ihren Trieben gesteuert ist, das Beste aus dem Leben macht und dann verschwindet? Nein, lieber Mensch, du bist viel, viel mehr. Du bist ein gewolltes, geliebtes Geschöpf von Gott. Und Gott will Frieden mit dir. Gott will Frieden mit dir. Er kommt auf dich zu, er redet zu dir, obwohl du ihn ignoriert hast. Hörst du Gottes Rufen in deinem Herzen? Du kannst es daran erkennen, dass er angefangen hat, Schuld in deinem Leben aufzudecken, die dich vielleicht jetzt belastet. Dann ruft dich Gott. Du hast vielleicht das Verlangen nach einer versöhnten Beziehung mit Gott. Gott ruft dich. Dann komm damit zu ihm. Er wartet nur noch auf dich. Zweifle nicht daran, dass dein Schuldbrief bezahlt ist und du diese Quittung wirklich nehmen darfst. Lieber Mensch, was brauchst du noch mehr, um die Versöhnung anzunehmen? Was brauchst du noch mehr? Ich lese ein letztes Wort aus dem Römerbrief, das das bezeugt. Was brauchst du noch mehr als ihn? Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Safe. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit uns versöhnt. Gott spricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Du darfst deine Schuld im Gebet vor Gott bringen und du darfst diese Quittung glaubend in die Hand nehmen und Gott wird dich nicht wegschicken. Er wird sie anerkennen, wenn du daran glaubst. Und wenn Gott dich angesprochen hat in diesen Tagen, lass es nicht einfach vorbeiziehen als Gefühlsduselei, denn Gott ruft dich zur Umkehr, deine Schuld zu klären. Und wenn du noch nie mit Gott geredet hast, dann komm gerne nachher zu mir. Wir beten zusammen. Hier sind auch andere Christen, mit denen man beten kann, mit Gott reden kann über das, was einen bedrückt. Deswegen nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Hast du Schuld in deinem Leben erkannt, dass du den Schöpfer ignoriert hast? Hast du heute das Angebot der Versöhnung gehört, in deinem Herzen wahrgenommen? Willst du Frieden mit Gott? Lass dich versöhnen mit Gott. Ich möchte jetzt jedem die Gelegenheit geben, in der Stille mit Gott darüber zu sprechen, was ihr gehört habt. Ob Christ, heuchlerisch, nicht heuchlerisch, ob nicht Christ, was auch immer, du darfst mit Gott reden. Und wir wollen diesen kurzen Moment der Ruhe haben. Bitte niemand laut beten, und ich möchte dann dieses Gebet mit einem lauten Gebet beenden. Ja, himmlischer Vater, danke, dass du uns alle hörst, Herr, dass du unsere Gebete wahrnimmst, dass du ein Gott, ein hörender Gott bist, Herr. Danke, dass du zu uns redest und dass du uns diese Versöhnung anbietest und du siehst, ja, wie es uns geht, Herr, wo wir selbst dich vielleicht wirklich verstoßen haben. Du siehst, wo wir vielleicht auch in Heuchelei geraten sind mit unserem Leben. Danke, dass wir kommen dürfen und wissen, dass die Schuld am Kreuz hängt. Und dass wir wirklich mit dieser Quittung in der Hand, du bist auferstanden, du hast bezahlt, wir dürfen damit vor dir kommen und dir das vorhalten und gewiss sein, dass du uns vergibst und dass du uns in deine Nähe lässt. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und daran will ich mein Leben lang festhalten. Und schenk diese Erkenntnis, Herr, jedem, der dich sucht. Danke, ja, für dieses Geschenk heute. Und wir bitten dich, dass du es bewahrst in unseren Herzen. Amen.